Investitionen in Immobilien. Bis zu diesem Punkt hat es im Hörbuch bei allen Steuervergleichen immer ein eindeutiges Ergebnis mit einer ganz klaren Handlungsempfehlung gegeben. Bei Immobilieninvestitionen ist das anders. Immobilien im Privatvermögen schlagen sich nämlich ganz wacker. Grundsätzlich hast du für Immobilieninvestitionen drei Optionen. Erstens, du kaufst die Immobilie im Privatvermögen. Zweitens, deine Holding kauft die Immobilie. Drittens, deine Holding gründet eine Immobilien GmbH, die die Immobilie kauft. Jede dieser drei Optionen hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Es kann daher immer nur eine Einzelfallentscheidung sein, welche Option die beste ist für deine individuelle Situation und die jeweilige Immobilie. Auch wenn ich im Ergebnis keine klare Handlungsempfehlung aussprechen kann, so sollen die folgenden Betrachtungen Inspiration für dich sein und deinen Möglichkeitsraum erweitern über den Privatkauf einer Immobilie hinaus. Zur Bewertung der Optionen betrachten wir diese entlang der drei Phasen im Lebenszyklus von Immobilien. Phase 1 – Kauf, Phase 2 – Bewirtschaftung, Phase 3 – Verkauf. Vorab erläutere ich kurz, was eine Immobilien GmbH ist. Vermögensverwaltende GmbHs können auf die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung von Immobilien die Befreiung von der Gewerbesteuer beantragen. Diese Gesellschaften werden auch Immobilien GmbHs oder Immo GmbHs genannt. Durch die Befreiung von der Gewerbesteuer fallen auf Ebene der Immobilien GmbH auf die Mieterträge nur noch Körperschaftssteuer plus Soli an, also zusammen knapp 16%. Grund für die Gewerbesteuerbefreiung ist, dass auf die Immobilien schon Grundsteuer fällig wird, die wie die Gewerbesteuer zur Finanzierung der kommunalen Infrastruktur dient. Ein Gewerbe, das ausschließlich Immobilien verwaltet, soll durch die Befreiung von der Gewerbesteuer nicht doppelt belastet werden. Um die Gewerbesteuerbefreiung nicht zu verlieren und nicht rückwirkend gewerbesteuerpflichtig zu werden, muss der Immobilien GmbH zu jedem Zeitpunkt wenigstens eine Immobilie gehören. Das kann auch eine Garage sein oder ein Stellplatz. Überdies darf die Immo GmbH nur in sehr engen Grenzen gewerbliche Erträge erzielen, da sonst die Gewerbesteuerbefreiung entfällt und alle Erträge gewerbesteuerpflichtig werden. Phase 1 – Kauf der Immobilie. Auch bei einem Immobilienkauf im Privatvermögen sollte der Kauf nicht aus persönlich versteuertem Einkommen erfolgen. Mit einem Darlehen der Holding kannst du auch im Privatvermögen eine Immobilie aus niedriger, versteuertem Einkommen der Holding erwerben, anstatt aus hochversteuertem persönlichem Einkommen. Schließlich hast du in der Holding nach Steuern bis zu 20% mehr investierbares Kapital als nach der persönlichen Einkommensbesteuerung. Da die Mittelherkunft und Mittelverwendung durch die Darlehensvereinbarung voneinander losgelöst sind, hat keine der drei Immobilienoptionen beim Kauf einen besonderen Vorteil oder auch Nachteil. Phase 2 – Bewirtschaftung der Immobilie. Bei der Besteuerung der Mieterträge gibt es zwischen den drei Immobilienoptionen große Unterschiede. Unterschied 1 – Mieterträge von Immobilien im Privatbesitz zählen als Einkommen aus Vermietung und Verpachtung zu den 7 Einkunftsarten der Einkommensteuer und unterliegen somit dem persönlichen Grenzsteuersatz der Einkommensteuer. Da die Mieterträge zu deinem persönlichen Einkommen hinzukommen, bist du da vermutlich im Spitzensteuersatz von 42%. Unterschied 2. Mieterträge in der Holding werden als gewerbliche Erträge mit Körperschaft und Gewerbesteuer in Höhe von zusammen 30% besteuert. Unterschied 3. Mieterträge in einer Immobilien GmbH sind von der Gewerbesteuer befreit und werden nur mit Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von zusammen knapp 16% besteuert. Ich wiederhole, für jede der drei Optionen greift auf Mieterträge somit ein anderer Steuersatz. Bei privat gehaltenen Immobilien werden Mieterträge mit einem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert. Da bist du vermutlich im Spitzensteuersatz von 42%. In einer normalen GmbH werden Mieterträge mit 30% besteuert und in einer Immo GmbH mit rund 16%. Um zu klären, wie sehr diese unterschiedlichen Steuersätze ins Gewicht fallen, müssen wir zuerst beantworten, wie hoch sind die Mieterträge. Grundlage der Besteuerung sind nämlich die steuerlichen Erträge. Wegen hoher Abschreibungen auf Immobilien sind die steuerlichen Mieterträge deutlich niedriger als die tatsächlichen Erträge. Abschreibungen sind Steuergeschenke für Immobilieninvestoren, denn den Steuervorteil einer Abschreibung bekommst du nur auf Mietimmobilien und nicht, wenn du die Immobilie selbst nutzt. Gleich wirst du sehen, warum Abschreibungen ein Steuergeschenk sind. Für die Ermittlung der steuerlichen Erträge bei vermieteten Immobilien können auf die Kauf- und Herstellungskosten des Gebäudeteils, also ohne Bodenwert, Abschreibungen in Höhe von 2% pro Jahr geltend gemacht werden. Auf vor dem 01.01.1925 errichtete Gebäude können 2,5% abgeschrieben werden und für nach dem 01.01.2023 fertiggestellte Gebäude greift ein Abschreibungssatz von 3%. Wie auch bei anderen Wirtschaftsgütern sollen durch die Abschreibungen die Kosten der Abnutzung berücksichtigt werden. Da der Boden sich nicht abnutzt, kann der Bodenwert auch nicht abgeschrieben werden und muss zur Berechnung der Abschreibung von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Immobilie abgezogen werden. In den folgenden Ausführungen steht der Begriff Kaufpreis für die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Gebäudeteils, Immobilie abzüglich des Bodens. Im Unterschied zu einem Laptop, der nach ein paar Jahren tatsächlich abgenutzt ist und ersetzt werden muss, ist die Immobilie jedoch nach 50 Jahren nicht abgenutzt. Dafür sorgst du mit regelmäßigen Aufwendungen für die Instandhaltung der Immobilie. Diese sind nichts anderes als die Kosten für den Werterhalt des Gebäudes. Diese tatsächlichen Aufwendungen werden bei der Ermittlung der Mieterträge berücksichtigt. Zur Abschätzung der erforderlichen Aufwendungen für die Instandhaltung können wir die Petersche Formel heranziehen. Diese besagt, dass innerhalb von 80 Jahren der 1,5-fache Wert der Herstellungskosten für die Instandhaltung des Gebäudes anfällt. Das wären im Durchschnitt 1,9% der Herstellungskosten pro Jahr. Je nach Marktlage können Herstellungskosten und Kaufpreis stark voneinander abweichen. Für unsere Überschlagsrechnung ist der Kaufpreis, nur des Gebäudeteils, ohne Bodenwert, jedoch die beste Näherung für die Herstellungskosten. Damit sind die durchschnittlichen Instandhaltungsaufwendungen in Höhe von 1,9% des Kaufpreises in ähnlicher Höhe wie die steuerlichen Abschreibungen in Höhe von 2%. Im Ergebnis bedeutet das, dass Kosten für Abnutzung steuerlich doppelt berücksichtigt werden. Einmal durch den Abzug der tatsächlich angefallenen Instandhaltungskosten bei der Ermittlung der Mieterträge und ein zweites Mal bei der steuerlichen Ertragsermittlung, bei der von den tatsächlichen Mieterträgen die Gebäudeabschreibung in Höhe von 2% abgezogen wird. Hier sehen wir, dass Immobilieninvestitionen steuerlich enorm gefördert werden. Gut, machen wir weiter. Durch die Abschreibungen kann aus einem tatsächlichen Gewinn ein steuerlicher Verlust werden. Ein Beispiel. Angenommen, der tatsächliche Gewinn für eine Immobilie beträgt 1% des Kaufpreises pro Jahr. Bei der Berechnung des steuerlichen Gewinns wird davon jedoch noch 2% Abschreibung abgezogen. Aus dem tatsächlichen Gewinn von 1% des Kaufpreises wird ein steuerlicher Verlust in Höhe von 1%. Dieser steuerliche Verlust wird mit anderen Einkommen verrechnet und reduziert damit die Einkommenssteuerlast. Durch die Abschreibung kann man gleichzeitig einen Mietgewinn erzielen und Steuern sparen. Du hast vielleicht auch schon von der Steuerstrategie gehört, durch Immobilienverluste die Steuern zu senken. Jetzt wird klar, was damit gemeint ist, nämlich steuerliche Immobilienverluste, nicht wirtschaftliche Immobilienverluste. Steuern haben neben der staatlichen Einnahmefunktion auch eine Lenkungsfunktion. Gerade bei Immobilien gibt es immer wieder Beispiele, bei denen der Fiskus die Investitionen in bestimmte Richtungen lenken möchte. Ein Beispiel waren die Sonderabschreibungen, Sonder-AFA, für den Aufbau Ost. In der ersten Hälfte der 1990er Jahre konnten durch Sonderabschreibungen in den ersten 5 Jahren nach dem Kauf 60% der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben werden. Diese extrem hohen Sonderabschreibungen führten zu hohen steuerlichen Verlusten, die mit dem restlichen Einkommen verrechnet wurden. Das war besonders attraktiv für sehr gut verdienende Angestellte und Selbstständige. Zurück in die Gegenwart. Die Abschreibung bewirkt, dass auf die Mieterträge erst dann Steuern zu zahlen sind, wenn die tatsächliche Netto-Mietrendite höher ist als die Abschreibung, je nach Alter des Gebäudes von 2%, 2,5% oder 3%. Die Mieterträge einer Mietimmobilie im Privatvermögen müssen schon sehr hoch sein, damit deren höhere Besteuerung im Einkommen überhaupt greift. Phase 3: Verkauf von Immobilien. Die Steuern auf Veräußerungserlöse beim Verkauf einer Immobilie für die 3 Investitionsoptionen liegen bei 0, 30 und 16%. Option 1. Immobilien im Privatvermögen haben einen gewichtigen Vorteil. Veräußerungsgewinne sind grundsätzlich nach einer Haltefrist von 10 Jahren steuerfrei. Option 2. In deiner GmbH müssen Veräußerungsgewinne durch den Verkauf von Immobilien voll versteuert werden, mit Gewerbe- und Körperschaftssteuer von zusammen 30%, unabhängig davon, wie lange die Immobilie im Besitz der GmbH war. Option 3. Da eine Immobilien-GmbH von der Gewerbesteuer befreit ist, werden auch Veräußerungsgewinne durch den Immobilienverkauf nur mit Körperschaftssteuer und Soli von zusammen 16% besteuert. Sowohl für die Holding als auch für die Immobilien-GmbH gibt es jedoch eine Möglichkeit, die Besteuerung der Veräußerungsgewinne in die Zukunft zu verschieben. Dank der sogenannten 6b-Rücklage kann der Veräußerungsgewinn als in die Bilanz gestellt und für die Neuanschaffung der nächsten Immobilie genutzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die verkaufte Immobilie wenigstens 6 Jahre im Vermögen der Gesellschaft war und die neue Immobilie innerhalb von 4 Jahren nach Verkauf der alten angeschafft wird. Bei Neubauten verlängert sich die Anschaffungsfrist von 4 auf 6 Jahre. Nachteil der 6b-Rücklage ist, dass die Abschreibung auf die neue Immobilie nicht auf deren vollen Kaufpreis berechnet wird, sondern auf den Kaufpreis abzüglich der stillen Reserve der 6b-Rücklage. Die Abschreibung wird dadurch gemindert. Zusammenfassung zu Immobilieninvestitionen. Die Investition in Immobilien wird steuerlich so gefördert wie kaum eine andere Vermögensklasse. Zusätzlich zu den tatsächlichen Instandhaltungskosten reduzieren Abschreibungen die zu versteuernden Mieterträge. Dieser Steuerrabatt ermöglicht das Kunststück, durch Immobilieninvestitionen mehr Gewinn zu erzielen und weniger Steuern zu zahlen. Es gibt bei Immobilieninvestitionen keinen klaren Gewinner. Der Kauf über eine Immobilien-GmbH ist nicht per se besser als der Kauf über die Holding oder auch der Privatkauf. Auf Basis der Besteuerung, insbesondere bei der Bewirtschaftung und beim Verkauf, lassen sich jedoch Tendenzen ableiten. Je höher der zu erwartende Veräußerungsgewinn im Verhältnis zu den Mieterträgen, desto wertvoller ist die Steuerbefreiung auf Veräußerungsgewinne bei privat gehaltenen Immobilien. Je höher die Mieterträge im Verhältnis zum erwarteten Veräußerungsgewinn, desto mehr wert ist die niedrigere Besteuerung der Mieterträge in der Holding und noch mehr in der Immobilien-GmbH. Eine Immobilie im Privatvermögen zu halten ist tendenziell vorteilhaft, wenn es sich nicht um eine Mietimmobilie handelt, sondern diese selbst genutzt werden soll. In diesem Fall werden zum einen kleine Mieterträge erzielt und zum anderen entfällt die Bindungsfrist zur Steuerbefreiung für Veräußerungsgewinne. Wenn die tatsächliche Mietrendite nicht viel höher ist als die Abschreibung, denn dann sind die zu versteuernden Mieterträge vernachlässigbar gering oder sogar negativ, wenn eine hohe Wertsteigerung der Immobilie zu erwarten ist, wie in klassischen A-Lagen. Eine Immobilie über die Holding zu halten, ist tendenziell vorteilhaft, wenn sehr hohe zu versteuernde Mieterträge zu erwarten sind, nach Abschreibung, bei gleichzeitig eher niedriger Wertsteigerung, also eher in C- oder D-Lagen. Wenn die Immobilie wahrscheinlich in weniger als 10 Jahren wieder verkauft werden soll. Die Gründung einer Immobilien-GmbH kann sich lohnen, wenn du hohe Mieterträge erwartest und das in Immobilien investierte Vermögen hoch genug ist, sodass die Steuervorteile durch die Gewerbesteuerbefreiung die zusätzlichen Kosten einer GmbH übersteigen. Also eher bei mehreren Mietwohnungen oder Mehrfamilienhäusern als nur bei einer kleinen Mietwohnung.